Der Mensch lebt in einem Universum, das annähernd 250 Milliarden Galaxien umfasst. Und jede dieser Galaxien besteht ihrerseits aus durchschnittlich 300 Milliarden Sternen. Jedes dieser großartigen Systeme folgt einer klaren Gesetzmäßigkeit und unterliegt einer festen Ordnung. Jedes Teil des Universums ist planvoll durchdacht und in einem harmonischen Gleichgewicht mit dem Ganzen. Die Erde nimmt in diesem riesigen Universum nur einen verschwindend kleinen Raum ein. Sie ist jedoch gleichzeitig ein außergewöhnliches System, das auf höchst vielschichtigen und fein austarierten Gleichgewichten aufgebaut ist. Im Gegensatz zu allen anderen Himmelskörpern verfügt die Erde über eine Atmosphäre und eine Oberfläche, die Leben erhalten kann. Wasser. Eine der Grundvoraussetzungen für Leben bedeckt einen Großteil der Erdoberfläche. Temperatur, Umlaufbahn und Oberfläche der Erde weisen darauf hin, dass dieser Planet zur Aufnahme von Leben entworfen wurde. Die Erde wird von einer außerordentlichen Fülle an Lebewesen bewohnt. Millionen verschiedener Arten von Pflanzen und Tieren leben auf dem Planeten in vollkommener Harmonie. Diese Ausgewogenheit ist dermaßen beständig eingerichtet, dass sie ohne den Eingriff des Menschen auf ewig fortbestehen würde. Wie aber ist dieses harmonische Gefüge und das Leben auf der Erde entstanden? Wenn man die Lebewesen auf der Erde betrachtet, erkennt man einen klaren Plan. Alle sind mit außerordentlich komplexen Systemen ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, ihre Aufgaben optimal zu erfüllen. Da das Leben planvoll entworfen und wohlgeordnet ist, muss es auch einen Schöpfer geben. Seit Anbeginn seiner Geschichte gibt sich dieser Schöpfer den Menschen selbst zu erkennen. Es ist Allah, der den Himmel und die Erde aus dem Nichts erschaffen hat, der Schöpfer allen Lebens. Im 19. Jahrhundert wurde eine Theorie entwickelt, die diese offensichtliche Tatsache der Schöpfung verleugnet. Die Theorie behauptet, dass die Lebewesen auf der Erde nicht von Allah erschaffen wurden, sondern in einem Prozess von Zufällen entstanden sind. Der Begründer der Evolutionstheorie war der Amateur-Naturwissenschaftler Charles Darwin. Darwin veröffentlichte seine Theorie 1859 in dem Buch Über die Entstehung der Arten. Das Buch wurde in kurzer Zeit populär. Entscheidend war dafür jedoch nicht sein wissenschaftlicher Wert, sondern seine ideologische Bedeutung. Darwins Ansichten waren eine bedeutende Stütze der materialistischen Philosophie, die die Existenz Allahs leugnet. Anhänger dieser Philosophie waren seine enthusiastischsten Unterstützer. Der Begründer des dialektischen Materialismus, Karl Marx, widmete Darwin sein berühmtes Buch, Das Kapital. In das Exemplar, das er Darwin schickte, schrieb er mit eigener Hand für Charles Darwin von einem glühenden Verehrer. Nach der Theorie von Darwin stammen alle Lebewesen von einem gemeinsamen Vorfahren ab. Durch schrittweise kleine Veränderungen über einen langen Zeitraum hinweg sollen sich die Unterschiede zwischen den Lebewesen entwickelt haben. Darwin konnte nicht einen einzigen konkreten Beweis für diese Behauptung vorlegen. Und er war sich durchaus der zahlreichen Tatsachen bewusst, die seiner Theorie widersprachen. In einem Zusatz zu seinem Buch hat er dies unter der Überschrift »Schwierigkeiten der Theorie« selbst eingestanden. Darwin hoffte, dass diese Schwierigkeiten mit dem Fortschritt der Wissenschaft überwunden werden könnten. Doch genau das Gegenteil trat ein. Die Fortschritte der Wissenschaft sollten die Behauptungen Darwins eine nach der anderen widerlegen. Darwin behauptete, dass sämtliche Lebewesen auf einen gemeinsamen Urahnen zurückgehen und durch Evolution auseinander hervorgegangen sind. Aber wie ist das erste Lebewesen entstanden? In seinem Buch geht Darwin auf diese Thematik nicht ein. Denn er war sich nicht bewusst, dass diese Frage seine Theorie vor ein großes Problem stellt. Das Verständnis von Wissenschaft war zu seiner Zeit noch wenig entwickelt. Man war der Ansicht, dass Leben ganz einfach strukturiert ist. Seit dem Mittelalter hatte sich die Vorstellung erhalten, dass Leben auf einfache Weise aus toter Materie entstehen kann. Diese Theorie war unter dem Namen spontane Entstehung bekannt. Zu der damaligen Zeit war der Glaube weit verbreitet, dass Frösche aus Schlamm und Insekten aus Nahrungsresten entstehen. Um dies zu beweisen, wurden die kuriosesten Experimente durchgeführt. Man glaubte, mit ein paar Körnern Weizen auf einem schmutzigen Stück Lumpen Mäuse hervorbringen zu können. Auch das Auftreten von Würmern im Fleisch galt als ein Beweis dafür, dass Leben aus lebloser Materie entstehen kann. Später stellte man fest, dass die Würmer im Fleisch nicht von selbst entstehen, sondern aus Eiern schlüpfen, die von Fliegen gelegt werden und mit dem bloßen Auge nur nicht sichtbar sind. Zu der Zeit, als Darwin die Evolutionstheorie entwickelte, war die Vorstellung, dass Mikroben aus unbelebter Materie entstehen können, eine weithin akzeptierte Ansicht. Bereits 5 Jahre nach der Veröffentlichung von Darwins Buch über den Ursprung der Arten hat der berühmte französische Biologe Louis Pasteur diese grundlegende Vorstellung der Evolution endgültig zunichte gemacht. Pasteur fasste das Ergebnis seiner jahrelangen Arbeiten und Untersuchungen mit den folgenden Worten zusammen. Die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich der Geschichte an. Der erste Evolutionist, der im 20. Jahrhundert das Thema über den Ursprung des Lebens aufnahm, war der berühmte russische Biologe Alexander Oparin. Sein Ziel war es, zu erklären, wie die erste lebende Zelle entstanden ist, die nach der Evolutionstheorie die Urzelle aller Lebewesen sein müsste. In einer Reihe von Veröffentlichungen, die in den 30er Jahren erschienen, vertrat Oparin die Ansicht, dass eine lebende Zelle ganz von selbst durch einen Zufallsprozess aus lebloser Materie entstehen kann. All seine Bemühungen, dies zu beweisen, blieben jedoch erfolglos. Zu guter Letzt sah Oparin sich zu dem folgenden Eingeständnis gezwungen. Bedauerlicherweise ist die Entstehung der Zelle der dunkelste Fleck der Evolutionstheorie. Die Evolutionisten, die in den Spuren Oparins folgten, führten die unterschiedlichsten Experimente durch, um für die Entstehung des Lebens eine evolutionäre Erklärung zu finden. Der berühmteste dieser Versuche ist ein vom amerikanischen Chemiker Stanley Miller 1953 durchgeführtes Experiment. Miller rekonstruierte die Atmosphäre, die nach damaliger Ansicht auf der noch jungen Erde herrschte, in einem Reaktionsgefäß und erhielt dabei eine Reihe von einfachen Molekülen. Das Versuchsergebnis wurde in jenen Jahren als ein wichtiges Ereignis für die Evolutionstheorie gefeiert. Später gelangte man jedoch zu der Feststellung, dass der Versuch die tatsächlichen Bedingungen nicht wiedergibt. Besonders erwies sich die tatsächliche Gaszusammensetzung der Erdatmosphäre als völlig verschieden von der Versuchsmischung. Miller selbst erklärte in späteren Jahren, dass der Versuch nicht als repräsentativ angesehen werden kann. Sämtliche Versuche, die die Evolutionisten im Verlaufe des 20. Jahrhunderts anstellten, blieben erfolglos. Die Entstehung des Lebens blieb ein Rätsel. Der Geochemieprofessor Jeffrey Bader, ein berühmter Verteidiger der Evolutionstheorie, brachte diese Erfolglosigkeit in der Februarausgabe der führenden Evolutionszeitschrift Earth mit den folgenden Worten zum Ausdruck. Heute, da sich das 20. Jahrhundert zu Ende neigt, sehen wir uns immer noch dem größten, ungelösten Problem gegenüber, mit dem wir dieses Jahrhundert begannen. Wie nahm das Leben auf der Erde seinen Anfang? Das größte, unüberwindliche Hindernis der Evolutionstheorie ist die unglaubliche Komplexität einer lebenden Zelle, die nicht mit Zufällen erklärt werden kann. Sämtliche Lebewesen bestehen aus Zellen, die gerade einmal ein Hundertstel von einem Millimeter groß sind. Manche Lebewesen bestehen nur aus einer einzigen Zelle. Aber selbst diese Einzeller sind von einer unglaublich vielschichtigen Struktur. Sie sind mit allen für den Lebenserhalt erforderlichen Funktionen ausgestattet. Sie verfügen sogar über kleine Antriebsaggregate, mit denen sie sich fortbewegen können. Zu Zeiten Darwins war die komplexe Struktur der Zelle nicht bekannt. Unter den einfachen Mikroskopen jener Zeit erschienen die Zellen als einfache Flecken. Mit dem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten Elektronenmikroskop wurde der komplizierte und wohlgeordnete Aufbau lebender Zellen aufgedeckt. Die dabei zutage tretende Struktur ist mit reinen Zufällen nicht zu erklären. Eine lebende Zelle besteht aus tausenden von Bestandteilen, die harmonisch zusammenwirken. Wollte man die Funktionen der Zelle mit bekannten Begriffen anschaulich beschreiben, könnte man von Kraftwerken, Fabrikanlagen, einer riesigen Datenbank, Lagersystemen und hochentwickelten Raffinerien sprechen, die sich im Innern der Zelle befinden. Und in der Zellwand sind intelligente Türen angebracht, die den Eingang und Ausgang vom Material regulieren. Damit eine Zelle existieren kann, müssen all diese Organellen gleichzeitig vorhanden sein. Es ist völlig unmöglich, dass ein System derart voneinander abhängiger und miteinander verwobener Bestandteile durch reinen Zufall entstanden sein kann. Selbst in den modernsten Laboratorien der Welt gelingt es nicht, aus unbelebter Materie eine lebende Zelle zu erzeugen. Inzwischen hat man eingesehen, dass ein derartiges Unterfangen unmöglich ist. Die Versuche, aus lebloser Materie Leben zu erzeugen, wurden eingestellt. Die Evolutionstheorie behauptet, dass dieses System, das kein Mensch mit allem zur Verfügung stehenden Wissen und aller Technologie herzustellen imstande ist, durch eine Reihe von Zufällen ganz von selbst entstanden sei. Der bekannte britische Mathematiker und Astronom Professor Fred Hoyle hat mit dem folgenden Vergleich die Unmöglichkeit einer solchen Entstehung illustriert. Dass eine lebende Zelle durch Zufall entsteht, ist genauso wahrscheinlich wie die Entstehung einer Boeing 747 aus den Teilen eines Schrotthaufens, die durch einen Wirbelsturm durcheinandergewirbelt werden. Die moderne Biochemie hat nachgewiesen, dass nicht nur die Zelle, sondern auch die DNA im Zellkern über einen unglaublichen Bauplan verfügt. Die genial einfache und zugleich hochkomplizierte Struktur der DNA wurde im Jahre 1955 von den beiden Wissenschaftlern James Watson und Francis Crick aufgeklärt. Diese Entdeckung zeigte, dass Leben ein wesentlich komplizierterer Prozess ist als bisher angenommen. Francis Crick, ein Anhänger der Evolutionstheorie, der für seine Arbeit den Nobelpreis erhielt, sah sich gezwungen einzugestehen, dass eine komplizierte Struktur wie die DNA nicht rein zufällig entstehen kann. Die DNA ist ein Riesenmolekül, das sich im Kern jeder lebenden Zelle befindet. Sämtliche physischen Eigenschaften des Lebens sind auf diesem spiralförmigen Molekül kodiert. Die Farben unserer Augen, der Aufbau unserer inneren Organe, bis hin zu Form und Funktionen der Zellen selbst. Sämtliche Information ist auf Abschnitten der DNA programmiert, die man Gene nennt. Der Code der DNA besteht aus der Aneinanderreihung von vier verschiedenen Molekülen, die man mit den vier Buchstaben eines Alphabetes vergleichen kann. Die ganze Information auf der DNA ist nur mit diesen vier Buchstaben geschrieben. Das ganze Wissen über den Aufbau eines lebenden Körpers ist in dieser Datenbank gespeichert. Wollten wir die Informationen auf der DNA auf Papier ausdrucken, dann würden wir damit 1 Million Seiten einer Enzyklopädie füllen können. Eine derartige Enzyklopädie wäre 40 Mal umfangreicher als die Encyclopaedia Britannica, eine der größten bekannten Enzyklopädien der Welt. Und all dieses Wissen ist im Kern unserer Zellen aufbewahrt, die selber nur 1/100 von 1 Millimeter groß sind. Man hat ausgerechnet, dass ein DNA-Strang, der bequem in einen Teelöffel passen würde, genügend Speicherkapazität hätte, um das Wissen aller bis heute auf der Erde gedruckten Bücher aufzunehmen. Selbstverständlich kann ein derart außergewöhnliches Gebilde nicht von selbst und durch reinen Zufall entstehen. Die Evolutionstheorie, die die Entstehung des Lebens durch Zufälle zu erklären versucht, steht der unglaublichen Komplexität der DNA hilflos gegenüber. Die DNA, die Zelle und sämtliche Lebewesen sind ganz offenbar die Geschöpfe einer überragenden und makellosen Schöpfung. Und eine derartige Schöpfung kann nur das Werk eines allmächtigen und allwissenden Schöpfers sein. In jedem Geschöpf der Natur erkennt der Mensch die überragende Macht unseres Schöpfers. Jedes einzelne der Abermillionen Lebewesen der Natur ist ein Meisterwerk. Und wie bei jedem anderen Kunstwerk auch, stellt sich uns der Künstler in seinen Kunstwerken vor. Er ist der Herr des Himmels und der Erde und all dessen, was zwischen beiden liegt. Er ist Allah. Thank you. In den evolutionären Szenarien wird von der Entstehung des Lebens aus lebloser Materie ausgegangen. Die Ergebnisse sämtlicher Zweige der Wissenschaft zeigen, dass diese Vorstellung mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Außerdem existiert in der Natur kein Mechanismus, der eine utopische Entwicklung, wie sie die Evolution behauptet, bewirken könnte und der eine einzige Zelle zunächst in ein komplexes Lebewesen und dieses anschließend in Millionen von verschiedenen Pflanzen und Tierarten weiterentwickeln könnte. Darwin hat nur einen einzigen evolutionären Mechanismus vorgeschlagen, die natürliche Selektion. Die Bedeutung, die er diesem Begriff beigemessen hat, ist bereits aus dem Titel seines Hauptwerkes zu ersehen, über den Ursprung der Arten, durch natürliche Selektion. Natürliche Selektion bedeutet natürliche Auswahl. Sie beruht auf dem Gedanken, dass starke Lebewesen, die am besten den natürlichen Bedingungen, unter denen sie leben, angepasst sind, am Leben bleiben. So bleiben zum Beispiel in einer Gazellenherde, die von Raubtieren bedroht ist, die Gazellen am Leben, die besonders schnell laufen können. Nach einiger Zeit wird die Herde nur noch aus schnellen und starken Tieren bestehen. Aber dieser Mechanismus bringt natürlich keine evolutionären Änderungen bei den Gazellen hervor. Er macht aus ihnen keine anderen Lebewesen. Zum Beispiel Pferde. Durch natürliche Selektion werden die schwachen, gebrechlichen oder kranken Individuen ausgesondert. Zurück bleiben die gesunden Individuen. Damit sorgt die natürliche Selektion für den Fortbestand der Art. Die natürliche Selektion ist also kein evolutionärer Mechanismus. Auch Darwin war sich dieses Problems bewusst. In seinem Buch Die Entstehung der Arten schreibt er selbst: Solange sich keine nützlichen Veränderungen herausbilden, hat die natürliche Selektion keine Wirkung. Bezüglich der Entstehung von nützlichen Eigenschaften wurde Darwin von einem Zeitgenossen, dem französischen Biologen Lamarck, beeinflusst. Lamarck war der Ansicht, dass Lebewesen die Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, auf die nachfolgende Generation vererben können. Lamarck zufolge sammelten sich diese erlernten Eigenschaften von Generation zu Generation an. Durch die Auswahl der nützlichen Eigenschaften würde es schließlich zur Entstehung neuer Arten kommen. Lamarck glaubte zum Beispiel, dass sich die Giraffen aus Gazellen entwickelt haben. Um die höher gelegenen Blätter der Bäume zu erreichen, hätten sich die Hälse von Generation zu Generation verlängert. Er glaubte auch, dass die Nachkommen einer Familie irgendwann ohne Arme zur Welt kommen würden, wenn man den Familienmitgliedern vom Vater auf den Sohn über einige Generationen hinweg die Arme abschneiden würde. Darwin, der von diesem Denkansatz beeinflusst wurde, hat sich noch ein fantastischeres Beispiel ausgedacht. In seinem Hauptwerk »Die Entstehung der Arten« entwickelte er die Vorstellung, dass aus jagenden Bären im Laufe der Zeit Wale werden könnten. Sowohl Lamarck wie auch Darwin haben sich geirrt. Vielmehr, sie haben mit ihren Behauptungen gegen grundlegende Gesetze der Biologie verstoßen. Zu jener Zeit existierten Wissenschaftszweige wie Genetik, Mikrobiologie und Biochemie noch nicht. Die Vererbungsgesetze waren noch nicht bekannt. Beide, Lamarck und Darwin, glaubten noch daran, dass Erbeigenschaften auf dem Blutweg übertragen werden. Das Niveau wissenschaftlicher Erkenntnisse zu der Zeit war so wenig entwickelt, dass niemand sich über die realitätsfernen Szenarien der Evolutionstheorie wunderte, die einer reichen Fantasie entsprangen. Die Thesen Darwins fanden damals ein weites Echo in den Wissenschaftskreisen. Darwin war jedoch besorgt, denn er war sich der ungenügenden Grundlage, auf der er seine Theorie errichtet hatte, durchaus bewusst. In einem Kapitel seines Buches schreibt er unter der Überschrift »Schwierigkeiten der Theorie«: Sollte sich herausstellen, dass ein komplexer Organismus nicht durch sehr viele kleine, schrittweise Veränderungen entstehen kann, dann bedeutet dies mit Sicherheit das Ende meiner Theorie. Diese Befürchtung Darwins begann kurz nach seinem Tode Wirklichkeit zu werden. Die Vererbungsgesetze des österreichischen Botanikers Gregor Mendel haben die Behauptungen von Lamarck und Darwin eindeutig widerlegt. Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründete Wissenschaftszweig der Genetik hat bewiesen, dass nicht erworbene Fähigkeiten, sondern nur die Gene von einer Generation auf die nächste übertragen werden. Damit wurde klar, dass die Vorstellung einer Ansammlung und Weitergabe von Erfahrungen von einer Generation auf die nächste falsch und die Entstehung von neuen Arten von Lebewesen auf diesem Wege nicht möglich ist. Demzufolge kann es auch keine Änderungen geben, die auf dem Wege der natürlichen Selektion, diesem von Darwin als so bedeutend hervorgehobenen Mechanismus, ausgewählt werden. Die natürliche Selektion hat, mit anderen Worten, keine evolutionäre Wirkung. Damit war die von Darwin entwickelte Evolutionstheorie bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in sich zusammengebrochen. Sämtliche Anstrengungen der Evolutionisten im Verlaufe des 20. Jahrhunderts dienten keinem anderen Zweck, als unbeabsichtigt die Wirkungslosigkeit der natürlichen Evolution zu beweisen. Der berühmte Evolutionstheoretiker, der britische Paläontologe Colin Paterson, hat diese Tatsache mit den folgenden Worten eingestanden: Niemand hat mit dem Mechanismus der natürlichen Selektion eine neue Art hervorbringen können. Niemand ist auch nur in die Nähe einer neuen Art gekommen. Es handelt sich hier um eines der heute am stärksten diskutierten Themen des Neodarwinismus. Die Forschung des 20. Jahrhunderts hat darüber hinaus nachgewiesen, dass Lebewesen über Systeme und Organe verfügen, deren Wirkungsmechanismen hochkomplex und eng voneinander abhängig sind. Diese Systeme und Organe wären völlig funktionsuntüchtig, würde auch nur ein einziges Teil fehlen. Diese Eigenschaft, die unter dem Namen kleinste komplexe Einheit bekannt ist, zeigt, dass diese Strukturen auf einmal und in vollkommener Form entstanden sind. Diese Tatsache widerlegt die Behauptung der Evolutionstheorie, wonach die Lebewesen sich schrittweise durch kleine Veränderungen im Laufe der Zeit entwickelt haben. Nachdem die Vertreter der Evolutionstheorie erkannten, dass der von Darwin eingeführte Begriff der natürlichen Selektion keine evolutionäre Wirkung hat, sahen sie sich zu einer tiefgreifenden Änderung der Theorie gezwungen. Neben der natürlichen Selektion führten sie Mutation als zweiten Mechanismus ein. Mutationen sind Veränderungen oder Beschädigungen im genetischen Material von Lebewesen, die durch äußere Einwirkungen wie radioaktive Strahlung oder chemische Substanzen verursacht werden können. Die Evolutionstheorie behauptet, dass die Lebewesen sich durch Mutation verändert und in verschiedene Arten weiterentwickelt haben. Mutationen zerstören jedoch nur die Informationen auf der DNA und fügen deshalb dem betroffenen Lebewesen nur Schaden zu. Bisher konnte weder in der Natur noch im Labor eine einzige nützliche Mutation beobachtet werden. Es ist völlig ausgeschlossen, dass Lebewesen durch Mutationen zu neuen Organen kommen, dass zum Beispiel einem Reptil dadurch Flügel wachsen oder dass ein augenloses Wesen dadurch Augen bekommt. Die Evolutionisten haben verschiedene Tierarten über Jahrzehnte hinweg Einflüssen wie zum Beispiel radioaktiver Strahlung ausgesetzt, um nützliche Mutationen zu erzeugen. Aber jedes Mal haben sie nur geschädigte, invalide oder unfruchtbare Individuen erhalten. Die unzähligen Versuche mit der Fruchtfliege haben gezeigt, dass Mutationen keine Entwicklung bringen, sondern nur zerstörerisch oder sogar tödlich wirken. Mutationen schädigen den beispiellosen und vollkommenen Code der DNA und verwandeln ihn in ein monströses Gebilde. Die Frage an Professor Richard Dawkins, dem heute berühmtesten Verfechter der Evolutionstheorie, nach einem Beispiel für eine entwicklungsfördernde Mutation oder einem evolutionären Prozess, brachte ihn deshalb etwas aus der Fassung. Professor Dawkins, können Sie uns ein Beispiel für eine beobachtete Mutation nennen, die die Information auf dem genetischen Material erhöht hat, oder ein Beispiel für einen evolutionären Prozess? Die Wahrheit ist eigentlich völlig klar. Leben ist von einer derart komplexen Ordnung und Struktur, dass sie unmöglich durch reinen Zufall entstanden sein kann. Eine mechanische Uhr entsteht nicht durch das zufällige Zusammenkommen von Rädchen, sondern weist auf einen vernunftbegabten Uhrmacher hin, der sie entworfen hat. In vergleichbarer Weise verfügt das Leben über einen außergewöhnlichen Bauplan und beweist damit die Existenz eines Schöpfers, der es aus dem Nichts erschaffen hat. Das ganze Universum ist das Werk einer makellosen Schöpfung. Das Genie, die Allmacht und das Allwissen des Schöpfers tritt uns in allem entgegen. Allein schon die Schöpfung des Menschen ist ein Wunder, das diese Tatsache belegt. Eine Tatsache, die die Evolutionstheorie zu leugnen versucht. Dritter Teil. Fossile Funde. Die Evolutionstheorie ist im 20. Jahrhundert nicht nur durch die Molekularbiologie widerlegt worden, sondern auch durch die Paläontologie, das heißt die Wissenschaft von den Fossilien. Seit der Aufstellung der Evolutionstheorie werden überall auf der Erde Grabungen durchgeführt, aber bisher konnte nicht ein einziges Fossil entdeckt werden, das die Evolutionstheorie unterstützt. Fossilien sind die versteinerten Überreste von Lebewesen, die in der Vergangenheit gelebt haben. Skelette von Lebewesen, die dem Einfluss der Luft entzogen waren, sind bis heute auf den heutigen Tag erhalten geblieben. Diese Funde geben uns Informationen über die Geschichte der Lebewesen, die auf dieser Erde gelebt haben. Die wissenschaftliche Antwort auf die Frage, wie das Leben entstanden ist, kann deshalb anhand der fossilen Funde gegeben werden. Der Darwinschen Evolutionstheorie zufolge stammen alle Lebewesen von einem gemeinsamen Vorfahren ab. Die Vielzahl der Arten, die die Erde bevölkern, soll durch eine Folge kleiner Änderungen über einen sehr langen Zeitraum hinweg hervorgegangen sein. Der Theorie zufolge haben sich zuerst einzellige Lebewesen gebildet. Im Verlaufe von Hunderten von Millionen Jahren sind daraus wirbellose Seetiere entstanden, die sich später in Fische weiterentwickelt haben. Aus diesen Fischen wurden Reptilien, die das Festland eroberten. Aus den Reptilien sollen anschließend die Vögel und die Säugetiere durch evolutionäre Veränderungen entstanden sein. Wenn diese Behauptung richtig wäre, dann muss es in großer Zahl Zwischenformen gegeben haben, die Bindeglieder zwischen den einzelnen Arten von Lebewesen darstellen. Wenn die Reptilien sich tatsächlich auf evolutionärem Wege zu Vögeln entwickelt haben, dann müsste es in der Vergangenheit Millionen von Lebewesen gegeben haben, die halb Vogel, halb Reptil waren. Und diese Zwischenformen müssten unvollständig sein und unvollständige organische Funktionen aufweisen. Darwin prägte für diese irrealen Lebewesen den Begriff Übergangsform. Er wusste, dass er unter den fossilen Funden Überreste dieser Übergangsformen finden musste, wenn er seine Theorie beweisen wollte. In seinem Buch Die Entstehung der Arten schreibt er: Wenn meine Theorie richtig ist, dann müssen unzählige Übergangsformen gelebt haben, die die einzelnen Arten miteinander verbinden. Beweise für ihre Existenz können nur unter den fossilen Überresten gefunden werden. Darwin war sich jedoch der Tatsache bewusst, dass sich nicht eine der hypothetischen Zwischenformen unter den fossilen Resten befand. Aus diesem Grund hat er in seinem Hauptwerk dieser Problematik ein eigenes Kapitel gewidmet. Dort brachte Darwin sein ungutes Gefühl mit den folgenden Worten zum Ausdruck: Wenn die Arten tatsächlich durch langsame Entwicklung aus anderen Arten hervorgegangen sind, warum finden wir dann keine dieser unzähligen Zwischenformen? Es muss eine endlose Anzahl von ihnen geben, aber warum finden wir sie nicht in den geologischen Schichten unseres Planeten? Darwin hat behauptet, dass man bei einer genaueren Untersuchung der fossilen Funde die hypothetischen Zwischenformen würde finden können. In den folgenden 140 Jahren sind Evolutionisten diesem Weg gefolgt und haben jeden Flecken der Erde und alle geologischen Schichten nach fossilen Zwischenformen abgesucht. Doch trotz aller Bemühungen erlebten sie eine bittere Enttäuschung. Die von Darwin erdachten Zwischenformen sind weiterhin nichts als reine Fantasieprodukte. Der berühmte Evolutionstheoretiker Derek Eger gesteht die vergeblichen Mühen mit den folgenden Worten ein: Wenn wir die fossilen Funde untersuchen, sei es nach Arten oder Klassen geordnet, wir sind immer mit der gleichen Tatsache konfrontiert. Wir finden keine stufenweise Entwicklung vor, sondern Gruppen von Lebewesen, die ganz plötzlich neu auf der Erdoberfläche erscheinen. Die älteste Erdschicht, in der Fossilien komplexer Lebewesen gefunden wurden, gehört ins Erdzeitalter des Kambrium. Das Kambrium ist eine erdgeschichtliche Phase, die etwa 530 bis 500 Millionen Jahre zurückliegt. In den Schichten der vorausgegangenen erdgeschichtlichen Phasen wurde außer Einzellern kein weiteres Lebewesen entdeckt. Im Zeitalter des Kambrium sind urplötzlich verschiedene Tierarten in großer Zahl aufgetreten. Dabei handelt es sich um etwa 30 wirbellose Tierarten wie Quallen, Seesterne, Trilobiten und Schnecken, die unvermittelt auftreten. Diese Lebewesen haben bereits einen Blutkreislauf und äußerst komplexe Organe, zum Beispiel das Trilobitenauge. Ein Wunderwerk aus Hunderten von verschiedenen Facetten und einem doppelten Linsensystem. Es ist das erste Auge, das diese Welt gesehen hat und widerlegt eindeutig die darwinistische Behauptung, dass sich die Lebewesen von einfachen zu höheren Formen entwickelt haben. Die Facettenaugen der Trilobiten haben sich über die zurückliegenden 530 Millionen Jahre nicht geändert. Gewisse Insekten wie die Bienen und Libellen weisen noch heute die gleiche Augenstruktur auf. Der Evolutionstheorie zufolge hat sich das Leben aus ursprünglichen primitiven Formen evolutionär entwickelt. Man hat jedoch keine komplexeren Lebensformen aus der Zeit vor dem Kambrium finden können. Die Lebewesen des Kambrium sind ohne jeden Vorfahren urplötzlich auf der Erde erschienen. Der bekannteste heutige Vertreter der Evolutionstheorie, der britische Zoologe Richard Dawkins, gab dazu das folgende Eingeständnis ab. Die Lebewesen des Kambrium scheinen ohne einen evolutionären Prozess durchlaufen zu haben, in der Form entstanden zu sein, in der sie uns entgegentreten. Damit verliert die Evolutionstheorie vollkommen ihre Gültigkeit. Hatte doch Darwin in seinem Buch über den Ursprung der Arten geschrieben: Wenn tatsächlich viele Vertreter der gleichen Klasse gleichzeitig und nebeneinander aufgetreten sind, wäre dies ein tödlicher Schlag für den Evolutionsgedanken, der von der Entwicklung aus einem gemeinsamen Vorfahren durch natürliche Selektion ausgeht. Dieser tödliche Schlag, vor dem Darwin sich fürchtete, wurde seiner Theorie bereits mit den ältesten Fossilien überhaupt, den Fossilien aus dem Kambrium, versetzt. Auch die Fossilien in den erdgeschichtlichen Phasen, die dem Kambrium folgten, zeigen, dass die Lebewesen immer urplötzlich und in vollendeter Form aufgetreten sind. Haupttiergruppen wie die Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere und die Hunderttausenden von Unterarten sind immer urplötzlich und bereits vollkommen auf der Erde erschienen. Unter diesen Gruppen haben die Evolutionisten nicht eine einzige ihrer hypothetischen Zwischenformen gefunden. Diese Tatsache, die sich aus den fossilen Funden ergibt, beweist, dass die Lebewesen jedes für sich von Allah erschaffen wurden. Der Paläontologe und Evolutionist Mark Czarnecki gesteht diese Tatsache mit den folgenden Worten ein: Ein großes Hindernis für den Beweis der Theorie waren immer die fossilen Funde. Unter den Fossilien fanden sich niemals Spuren der von Darwin angenommenen Zwischenformen. Die Arten sind urplötzlich entstanden. Und dieser unerwartete Umstand unterstützt die Ansichten der Schöpfungsanhänger, wonach die Tier- und Pflanzenarten von Gott erschaffen wurden. Damit nicht genug. Zwischen den Fossilien von Lebewesen, die vor Hunderten von Millionen Jahren gelebt haben, und heutigen Formen besteht nicht der geringste Unterschied. Das Fossil eines Haifisches, der vor 400 Millionen Jahren gelebt hat, weist die gleiche Form auf wie ein heute lebender Hai. Das gleiche gilt für eine 100 Millionen Jahre alte und eine heutige Ameise, für eine Libelle, die vor 135 Millionen Jahren lebte und ihren heutigen Nachkommen, für eine Schildkröte unserer Tage und ein 100 Millionen Jahre altes Schildkrötenfossil oder für eine Fledermaus und ihren 55 Millionen Jahre alten Vorfahren. Es existiert kein Unterschied. Bei Fossilien, die von den Evolutionisten als Zwischenformen ausgegeben wurden, haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass sie keine Eigenschaften von Zwischenformen aufweisen. Eine der wichtigsten dieser angeblichen Zwischenformen ist ein Fischfossil, dem man den Namen Coelacanth gegeben hat. Die Evolutionisten haben jahrelang behauptet, dass dieser Fisch, von dem nur ein Fossil gefunden wurde, Eigenschaften von Landlebewesen aufweise, wie zum Beispiel Ansätze von Füßen und eine halbe Lunge. Diese Interpretationen der Evolutionisten wurden als wissenschaftliche Wahrheiten hingestellt und fantasievolle Zeichnungen, die den Coelacanth bei seiner Wanderung an Land zeigen, fanden Eingang in Lehrbücher. 1938 wurde ein lebender Koelakant im Indischen Ozean gefangen. Eine Schockwelle ging durch die Reihen der Evolutionisten, die diesen Fisch für ausgestorben hielten. Der Fischfossil wies nicht den geringsten Unterschied zu heute lebenden Fischen auf. Entgegen den Behauptungen der Evolutionisten hatte der Koelakant weder Füße noch eine primitive Lunge. Außerdem ist der Koelakant ein Tiefseefisch, der in mindestens 180 Metern Meerestiefe lebt. Und ausgerechnet er sollte angeblich vom Wasser auf das Land gewandert sein. Ein weiteres Fossil, von dem die Evolutionisten mit Bestimmtheit behaupten, dass es sich um eine Zwischenform handelt, ist das Vogelfossil des Archaeopteryx. Dieser Vogel konnte angeblich nicht fliegen und soll ein Tier, halb Reptil, halb Vogel gewesen sein. ...1992 wurde das siebente Fossil eines Archaeopteryx gefunden. Aus diesem Fund geht hervor, dass das Tier über ein Brustbein verfügte, das für die Flugmuskulatur erforderlich ist. Mit anderen Worten, es stellte sich heraus, dass der Archaeopteryx ein ganz gewöhnlicher Vogel war. Auch die krallenähnlichen Nägel an den Flügeln des Archaeopteryx sind nicht weiter ungewöhnlich. Man findet sie auch beim Horzin, einem Vogel unserer Tage. Damit war der Behauptung, dass es sich um eine Zwischenform handelt, jede Grundlage entzogen. Auch der Paläontologe der Harvard-Universität, Jay Gould, einer der bekannten modernen Verteidiger der Evolutionstheorie, musste bei dieser Beweislage zugeben, dass der Archaeopteryx nicht zu den Zwischenformen gezählt werden kann. Wenn man die Struktur verschiedener Gruppen von Lebewesen untersucht, wird ohnehin deutlich, dass sie nicht durch Evolution hervorgegangen sein können. Fische sind in jeder Hinsicht für das Leben im Wasser geschaffen. Ihr Atmungs- und Ausscheidungssystem, ihre Muskelstruktur und ihr Metabolismus sind vollkommen auf ein Leben im Wasser eingerichtet. Es ist unmöglich, dass sie das Wasser verlassen und sich in Landtiere verwandeln. Auch die Landlebewesen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Die Evolutionisten behaupten, dass die Vögel durch eine Kette von Zufällen in einem evolutionären Prozess aus den Reptilien entstanden sind. Aber die Reptilien sind Kaltblüter und die Vögel Warmblüter. Und während die Vögel über ein kompliziertes Federkleid verfügen, sind die Reptilien mit Schuppen bedeckt, die nicht die geringste Ähnlichkeit mit Federn aufweisen. Außerdem haben die Vögel eine Lunge, die verschieden ist von den Lungen anderer Landtiere. Auch die aerodynamische Form ihrer Flügel kann mit der Evolution ganz gewiss nicht erklärt werden. Es ist völlig ausgeschlossen, dass die Flügel der Vögel sich durch kleine, schrittweise Veränderungen entwickelt haben, wie die Evolutionisten behaupten. Welcher Vogel könnte schon mit einem halben Flügel fliegen? Die Evolutionisten behaupten auch, dass gewisse Reptilien sich in Säugetiere verwandelt haben. Aber auch diese zwei Gruppen von Lebewesen sind sehr verschieden voneinander. Die Reptilien legen Eier und brüten ihre Jungen aus. Die Säugetiere dagegen bringen ihre Jungen lebend zur Welt. Der Körper der Reptilien ist mit Schuppen bedeckt und der Körper der Säugetiere mit Haaren. Nur Säugetiere haben Milchdrüsen, für deren Entstehung die Evolutionisten keine Erklärung bieten können. Angesichts dieser Tatsachen, die sich aus den fossilen Funden ergeben, konzentrieren die Evolutionisten ihre Anstrengungen auf die Behauptung, dass der Mensch durch Evolution aus affenähnlichen Wesen entstanden sei. Bis heute haben 6500 verschiedene Affenarten auf der Erde gelebt. Die meisten von ihnen sind inzwischen ausgestorben. Diese ausgestorbenen Affenarten mit ihren großen und kleinen Schädeln bilden eine reichhaltige Quelle für die utopischen Interpretationen der Evolutionisten. Die evolutionäre Entwicklungsreihe des Menschen besteht aus einer der Größe nach geordneten Anordnung von Schädeln ausgestorbener Affenarten, der die Evolutionisten noch die Schädel untergegangener Menschenrassen hinzufügen. Eine ganz besonders wichtige Rolle in diesem Szenario nimmt der sogenannte Australopithecus ein. eine ausgestorbene Affenart. Das erste Australopithecus-Fossil wurde 1924 vom Paläontologen Raymond Dart entdeckt. Die Evolutionisten behaupten, dass diese Affenart, deren Name übersetzt südlicher Affe bedeutet, menschliche Züge aufweise. Ein Vergleich des Australopithecus mit einem Schimpansenskelett zeigt jedoch, dass zwischen ihnen kein besonderer Unterschied besteht. Entgegen dieser Tatsache behaupten die Evolutionisten, dass der Australopithecus im Unterschied zu den anderen Affen auf zwei Beinen gelaufen ist. Diese Behauptung ist inzwischen von zwei international bekannten Paläontologen und Evolutionsanhängern, Zoe Zuckerman und Charles Oxnard, widerlegt worden. Es hat sich herausgestellt, dass der Australopithecus nicht, wie die Evolutionisten behaupten, ein evolutionärer Vorfahre des Menschen ist, sondern ein Affe, dessen Art ausgestorben ist. Die Fossilien von Lebewesen, die die Evolutionisten hypothetischen archaischen Menschenklassen wie dem Homo erectus, Homo ergaster und Homo sapiens zugeordnet haben, gehören in Wahrheit zu verschiedenen Menschenrassen. Ein Vergleich der Fossilien zeigt, dass sich ihr Skelett von dem heute lebender Menschen in keiner Weise unterscheidet. Der einzige Unterschied besteht in gewissen strukturellen Änderungen des Schädels. Aber vergleichbare Unterschiede kann man auch heute zwischen den verschiedenen Menschenrassen unserer Erde feststellen. Der berühmte Evolutionsanhänger und Paläontologe Richard Leakey bestreitet nicht, dass die Unterschiede zwischen den Schädeln des Homo erectus und des modernen Menschen nur ein Rassenunterschied ist. Dieser Unterschied ist nicht größer als der Unterschied zwischen den Menschenrassen, die heute in verschiedenen geografischen Regionen leben. Angesichts dieser wissenschaftlichen Tatsachen bleibt den Evolutionisten nur ein einziges Mittel: irreführende Propaganda. Die Evolution des Menschen, für die es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, wird in Schriften der Evolutionisten dem Leser mit hypothetischen Zeichnungen suggeriert. In diesen Zeichnungen werden Wesen mit haarigem Körper und affenartigen Gesichtszügen mit kleinen menschlichen Motiven geschmückt. Damit wird der Eindruck erweckt, als hätten tatsächlich derartige hypothetische Zwischenformen halb Mensch, halb Affe existiert. Es werden sogar Zeichnungen aus dem sozialen Leben dieser hypothetischen Wesen vorgestellt. Mit diesen trügerischen Zeichnungen wird dem gesellschaftlichen Unterbewusstsein die Vorstellung einer menschlichen Evolution suggeriert. Selbst in bekannten wissenschaftlichen Publikationen werden häufig solche Rekonstruktionen genannten Augenwischereien und darauf beruhende hypothetische Stammbäume veröffentlicht. Die Vorstellungskraft der Evolutionisten ist nicht allein auf unrealistische Zeichnungen und modellhafte Rekonstruktionen beschränkt. Sie gehen noch weiter und drehen sogar Filme, in denen Wesen halb Mensch, halb Affe vorkommen. Hierbei handelt es sich um reinen Betrug. In der Regel haben sie nichts weiter als ein paar Schädelknochenfragmente oder ein Wadenbein in der Hand. Ausgehend von Knochenresten ist es unmöglich, genaueres über Haare, Haut, Augen, Nase, Ohren oder Lippen des Lebewesens auszusagen. Die Evolutionisten scheuen nicht davor zurück, dieses weiche Gewebe, das in den fossilen Funden keine Spuren hinterlässt, ihren Erfordernissen entsprechend zu formen und hypothetische Rekonstruktionen anzufertigen. Menschliche Augen werden einem Affenskelett eingesetzt. Dieses wird in der gewünschten Weise mit Gewebe bedeckt und schon schaut uns ein menschlicher Blick aus einem affenähnlichen Gesicht an. Ernst Houghton von der Harvard-Universität erklärt, warum diese Zeichnungen und modellhaften Rekonstruktionen keinen wissenschaftlichen Wert haben. Einen Schädel kann man mit der gleichen Interpretation in einen Affen oder Philosophen verwandeln. Diese Art von Wiederbelebung aus den Überresten alter Menschenformen haben so gut wie keinen wissenschaftlichen Wert und werden zur Manipulation der Gesellschaft benutzt. All diese evolutionären Zeichnungen und Modelle sind also nichts weiter als Täuschungen. Die Evolutionisten gehen hierbei so weit, dass sie dem gleichen Schädel verschiedene Gesichter andichten. Vom Syngianthropus-Fossil sind drei völlig verschiedene Rekonstruktionen bekannt. Es ist ein berühmtes Beispiel dafür, mit welcher Beharrlichkeit die Evolutionisten falsche Masken aufsetzen. Die Evolutionisten haben sich nicht mit täuschenden Zeichnungen allein begnügt. Es gibt sogar Fälle von konkretem Betrug. Die berühmteste wissenschaftliche Fälschung ist das Piltdown-Fossil, das der Wissenschaftler und Evolutionsanhänger Charles Dawson 1912 in England der Öffentlichkeit präsentierte. Dieses Fossil galt als die wichtigste Zwischenform zwischen Affe und Mensch und wurde nahezu 40 Jahre in Museen ausgestellt. Bei einer erneuten Untersuchung im Jahre 1949 stellten Experten fest, dass es sich um ein fabriziertes Fossil handelt mit einem Menschenschädel und einem Orang-Utan-Kiefer. Haben die Evolutionisten ausgehend von einem einzigen Zahnfossil den sogenannten Nebraska-Mann erschaffen und als eine hypothetische Zwischenform ausgegeben. Sie gaben dem Fossil einen eindrucksvollen lateinischen Namen, Hesperopithecus haroldcooki, und fertigten eine Reihe utopischer Zeichnungen von ihm an. Wenig später stellt sich heraus, dass der inspirierende Zahn von einem Wildschwein stammt. Aus dem Nebraska-Mann wurde so das Nebraska-Schwein. Von einer ganzen Reihe von Schädeln, die bis heute als bedeutende Beweise der Evolution vorgeführt wurden, hat sich später herausgestellt, dass sie die Evolutionstheorie in keiner Weise unterstützen. Der Neandertaler wurde 1856 als Beweis aufgeführt und 1960 aus der wissenschaftlichen Literatur gestrichen. Der Piltdown-Mann wurde 1912 als Beweis aufgeführt und 1953 aus der wissenschaftlichen Literatur gestrichen. Der Syngianthropus wurde 1959 als Beweis aufgeführt und 1960 aus der wissenschaftlichen Literatur gestrichen. Der Ramapithecus wurde 1964 als Beweis aufgeführt und 1979 aus der wissenschaftlichen Literatur gestrichen. Dennoch werden diese Schädel heute immer noch in einer ganzen Reihe von Ländern der Gesellschaft von den Medien als wissenschaftliche Beweise aufgedrängt. Deshalb glaubt ein bedeutender Teil der Bevölkerung, dass es sich bei der Evolution um eine bewiesene Tatsache handelt. Auch in den Schulen wird die Propaganda des Darwinismus mit Nachdruck betrieben. Falsche Beweise, die selbst von führenden Vertretern der Evolutionstheorie aus der Literatur gestrichen wurden, werden Kindern weiterhin in Schulbüchern als Vorfahren des Menschen vorgestellt. Die Wahrheit, die die Evolutionisten zu verbergen versuchen, ist für jeden erkennbar. Die fossilen Funde beweisen, dass die Lebewesen urplötzlich und bereits in vollendeter Form auf der Erde erschienen sind, dass sie erschaffen wurden. Ein überragender Schöpfer, Herrscher über die Natur, hat alle Lebewesen, jedes für sich, mit all seinen erstaunlichen Eigenschaften erschaffen. Dieser überragende Schöpfer ist Allah, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was zwischen den beiden ist. O du Mensch, was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdigen Herrn betört, der dich erschuf und dich dann ebenmäßig geformt und in einer geraden Gestalt gemacht hat?